Hallo und herzlich willkommen zu Holy Prongs, dem Podcast, bei dem ich mich auf die Suche mache nach Sinn, Glauben und Leben. Heute habe ich die liebe Rivka zu Gast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich.
Du bist evangelische Pfarrerin in der wohl bekanntesten Kirche Heilbronn. Stell dich doch einfach mal noch kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach kurz vor.
Rivka Schunk, mein Nachname. Ich bin hier Pfarrerin an der Kilianskirche jetzt seit September. Schon seit 6 Jahren insgesamt Pfarrerin und war davor in Genf beim Lutherischen Weltbund. Und ich freue mich jetzt heute hier zu sein. Das ist so ein kleines Highlight in dem Pfarrersalltag. Und ich freue mich auch einfach hier mit der Sarah die gute Zusammenarbeit. Wir machen das jetzt seit einem Jahr immer wieder Projekte und schön.
Mich hat als erstes einfach mal interessiert, du bist Pfarrerin. Was hat dich denn damals motiviert oder warum hast du ausgerechnet damals Theologie studiert?
Ja, ist eine gute Frage. Also tatsächlich, die stellt man sich immer wieder auch während des Theologiestudiums. Ich bin Pfarrerstochter. Also tatsächlich kenne ich den Beruf schon immer. Meine Eltern sind beide Pfarrpersonen. Und das war aber am Anfang für mich immer ein Grund zu sagen, nee, diesen Beruf mache ich nicht, weil ich immer von früh auf schon erlebt habe, was es bedeutet, wenn deine Eltern hin und her gerissen sind zwischen Gemeinde, zwischen Familie. Und das doch auch ein Beruf ist, der, du kannst das Private ganz schwierig manchmal trennen. Und man ist als Familie auch immer Teil der Gemeinde. So. Und dann war ich in der Schule und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in Paraguay. Und habe dort gemerkt, also im Gespräch mit den Leuten dort, ich kann keinen Bürojob machen. Also für mich war klar, entweder gehe ich in eine NGO, ich werde Pfarrerin, weil es klar ist, ich mit Menschen arbeiten und oder Medizinerin. Ich kann kein Blut wirklich sehen, also Medizinerin. Und es war einfach tatsächlich so ein Erlebnis dort. Wir hatten dort ein Projekt, wo wir quasi Kinder aus einer Armensiedlung zur Schule gebracht haben, weil die sonst nicht zur Schule gegangen wären. Und cool. Die auch wirklich wenig hatten. Und die haben uns dann eine Familie hat uns eingeladen abends, also mich und meinen Mitfreiwilligen. Und die hatten ganz wenig und hatten auch gerade, ja, konnten sich die Operation von der Oma nicht leisten und so weiter. Und dann sagt die Mutter da, aber Gott steht bei allem durch. Und es ging mir so durch Mark und Bein. Die hatten echt also dieses Gottvertrauen, dass ich gedacht habe, ja, und das trägt mich auch Gottvertrauen. Und diese Verbindung zwischen Glaube, Menschen helfen, bei Menschen sein, Menschen begleiten durch von Taufe, also von Beginn bis zum Sterben, sind immer wieder in verschiedenen Stationen da sein. Das ist ein toller Beruf mit Flexibilität und Freiheit, den ich sonst wo nicht habe. Und ja, ich konnte mir es dann doch gut vorstellen und habe das Studium begonnen und trotz auch mancher Glaubenskrisen zwischendrin, aber ja, genau, das war so mein langer Weg, aber zum Theologiestudium.
Ja, cool. Was hast du denn da dann genau gemacht in Paraguay?
Genau, in Paraguay. Ja, also übers Gustav-Adolf-Berg bin ich entsandt worden und war dann dort beim Projekt, das mit der Kirche dort auch zusammenhängt. Das ist eine Familie, die vor Jahren ausgewandert ist, also eine Deutsche, aber eine Farm haben neben eben einer illegalen Siedlung. Und die haben dann gesagt, nachdem es dort Überschwemmungen gab und auch Kinder gestorben sind, verhungert sind, wir müssen was tun und haben ein Bildungspatenschaftsprojekt eröffnet. Übrigens, also den Förderverein dazu machen mittlerweile wir Freiwillige, die damals da waren. Also wir haben diese Verein und fördern das noch weiter. Es ging darum, eben diese Kinder, die in diesen Bildungspatenschaften sind, Nachmittagsunterricht zur Schule zu fahren. Camps haben wir gemacht, Freizeitprogramm, weil die sowas nicht haben. Also genau, so ein bisschen mit den Familien dort in Kontakt kommen und so. Ja, das waren damals 20 Kinder, mittlerweile fördern wir 50 Kinder.
Cool, spannend. Ja. Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Art internationale Kinder- und Jugendarbeit.
Kann man so sagen, genau. Also so, wir nennen es Zukunft schafft, Bildung schafft Zukunft, genau. Mhm. Ja, einfach weil das lernt man in diesem Jahr im Ausland ganz schnell, was gute Bildung, unsere Schüler hier, ich bin auch Rallye-Lehrerin, also die schätzen das nicht so sehr hier, aber es ist tatsächlich, Bildung ist der Grundbaustein und das wollen wir denen ermöglichen, dass sie auch eine überhaupt mal träumen können von einer Zukunft, die sie selbst gestalten können. Mhm. Und insofern, ja, Jugendarbeit, also es war auch bei diesen Bildungscamps, war schon auch manchmal mit so einem christlichen Aspekt, den ich dann auch mit eingebracht habe. Aber es ging darum, Gemeinschaft und in Zukunftsbildung, ja, so gemein. Ja.
Spannend, cool. Und welche Skills aus dieser Zeit damals nutzt du heute? Was würdest du sagen, was hat dich aus dieser Zeit am meisten für deine jetzige berufliche Zukunft geprägt?
Also, es war so, in anderen Freiwilligenprojekten, wenn man bei einer Kindertagesstätte oder so ist, dann ist der Ablauf ganz klar, was du machst. Wir kamen dahin und hieß, ja, macht mal was. Also und dieses macht mal was und sich selbst eine Struktur bauen, Ideen entwickeln, so ein bisschen das Projekt, das habe ich ganz arg mitgenommen von der Zeit. Und auch diese eben Freiheit, ich probiere es aus und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht, so sich Sachen zusammenzustellen. Und jetzt nicht zu sagen, es geht nicht, sondern probier's. Es kann viel gehen, wenn man sich einfach nur traut. Und cool. Genau, eine der wichtigen Skills, glaube ich. Ja.
Spannend, weil das ist jetzt schon auch, wenn ich dich beschreiben würde, wäre das, glaube ich, mit auch so die Aspekte, die mir einfallen würden, mhm. dass du einfach startest, was loslegst und Dinge ans Laufen bringst. Und du bist ja auch jemand, die sich für neue, innovative Ideen begeistern lässt. Ich glaube, das ist uns gemeinsam.
Manchmal zumindest, ja. Ja, genau.
Deswegen richtig cool. Spannend, dass sich das dann auch in der Zeit schon entwickelt hat.
Genau, ich denke, da sind die ersten Impulse gekommen und ja, überhaupt auch das mit Leuten, neue Leute kennenzulernen und wie spannend, jeder von uns trägt eine Geschichte, die individuell ist und das zu entdecken. Ich glaube, das ist das andere, so ein bisschen Menschen als mit ihrer Geschichte wahrzunehmen, ja.
Ja, so spannend. Und heute hast du ja auch wieder FSJlerinnen und FSJler. Mhm. Ist das schon so ein bisschen die Brücke, die sich da auch schlägt, dass du sagst, okay, du hast damals so coole Erfahrungen gemacht, dass du sagst, okay, das brauchen wir hier auch in Kirchen Deutschland?
Absolut. Also ein Traum von mir wäre auch, dass wir diesen Süd-Nord-Austausch weiter fördern. Also dass wir nicht nur mit weltweit, also man kann Freiwilligendienst heute auch sehr kritisch sehen, dieses Privilegierte, wir schicken unsere Jugendlichen in die Welt, aber umgekehrtes fördern und genau dieses Erlebnis auch machen, also sowohl den Jugendlichen hier, dass die mit Internationalen und deren Lebensgeschichte in Kontakt kommen, aber auch eben für die da sein, weil so ein Kulturschock, ich weiß, wie das ist, wenn man keine Sprache spricht und dann irgendwie so herkommt. Ja, genau, deswegen, das ist schon ein Anliegen, ja.
Genau, also ich weiß nicht, wie viele du schon hast, aber wir sind immer mal wieder im Gespräch, dass internationale Studierende, FSJler, Freiwillige mit dir unterwegs sind. Und
also es sind... Es waren letztes Jahr 2 aus Sabah und jetzt sind 2 aus Indien, kommen aber erst Anfang März, genau. Die fangen dann neu hier an, ja.
Dann sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir schon über deine FSJlerinnen-Geschichte gehört, aber du hast ja ganz viele internationale Erfahrungen gemacht und bist viel gereist. Ich weiß nicht, vor allem im Studium, während dem Studium, ob das zusammenhing oder einfach so, dass du neugierig bist auf die Welt und die Menschen mit ihren Geschichten. Nimm uns doch mal mit auf so ein Erlebnis, wo du sagst, das ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Also, genauso diese Welt irgendwie, das ist mir auch schon in die Wiege gelegt, würde ich sagen, von meinem Vater, der hat auch gern gereist mit uns. Ja, es gibt so viele Geschichten. Eins, was mich jetzt auch zum Thema Kirche sehr bewegt hat, war wieder tatsächlich Lateinamerika. Wir hatten da eine Konferenz beim Lutherischen Weltbund, wo es darum ging, welche Schritte wollen die sehr kleinen Kirchen dort, also es ist halt die lutherische Kirche, mit der ich da im Kontakt war. Und die stehen vor der Herausforderung nochmal ganz anders als wir. Ich meine, ich hoffe, dass es bei uns nicht so wird, aber die, gerade in Brasilien, also sagen wir mal einfach eine politische Wirklichkeit, die schlimm ist für ganz viele und die mit Diskriminierung, aber auch Gewalt und Manipulation, Emotionen und auch den Glauben dafür sich immer wieder nimmt. Und diese Kirchen haben gesagt, wir wollen einen Gegenpol dazu setzen. Wir wollen Kirchen für Safe Spaces sein. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, weil die nicht mal 10% der Bevölkerung ausmachen in ihren jeweiligen Ländern, sei es Brasilien, Peru, Panama, was auch immer. Aber die gesagt haben, wir wollen ein Ort sein, wo Menschen, alle Menschen willkommen sind. Und gerade da geht es um die Gender, also dieses ganze Gender Justice Ding, das dann oft gerade auch in so konservativen Strukturen wirklich, also auch Gewaltverbrechen gegen Homosexuelle oder anderes, auch Transmenschen gibt, aber auch in einem ganz anderen, wenn es dann um Rassismus oder sowas geht. Und dass man eben sagt, wir drehen uns oft um Ressourcen hier, um Finanzen, um Gebäude, um sonst was. Und die haben sowas gar nicht. Also die arbeiten schon immer mit, die haben schon Gebäude und Kirchen und sehen da auch Probleme. Aber für sie war einfach wichtig, wer wollen wir sein für die Menschen. Das hat mich ziemlich bewegt, muss ich sagen. Also auch noch im Nachhinein, so weil wir uns auch der Frage, glaube ich, stellen müssen, wer wollen wir sein als Kirche hier? Und das ist jetzt in diesem Kontext was. Und sonst gibt es natürlich jeder, der noch nicht in der Welt war, geht hinaus. Es gibt ganz tolle, beeindruckende Länder. Und es ist so viel, so wichtig, einfach voneinander zu lernen und tatsächlich so diese, auch ein bisschen Demut. Also das ist so ein altes Wort, aber tatsächlich so habe ich gelernt in diesen Kontexten, wir wissen nicht alles besser. Und wir gehen da oft, auch wenn wir es nicht wollen, mit so einer Haltung rein in Gespräche. Und man kann sehr viel lernen in solchen internationalen, interkulturellen Kontexten. Auch zum Thema Missionen waren wir da immer wieder im Gespräch. Und ich fand es sehr spannend, wie Leute von ihrem Glauben und wie die auch, also das Christentum mit ihrer eigenen Kultur nochmal sich zu eigen gemacht haben. Und wie oft auch mit falschen Vorstellungen in solche Gespräche reingehen.
Was würdest du denn sagen, was wir gerade als Christinnen und Christen in Deutschland von Menschen in anderen Ländern lernen können? Gibt es da sowas, du hast angesprochen, wer wir als Kirche sein möchten? Gibt es da sowas, wo du sagst, das vermisst du hier ganz besonders? Oder vielleicht auch, dass wir manchmal mit Scheuklappen oder Ähnlichem durch die Welt gehen?
Gerade diesen Perspektivwechsel, ohne jetzt naiv zu werden, so natürlich, wir kommen von einem sehr hohen Standard in Kirche. Ich denke, das ist auf beiden Seiten so, dass wir einfach weitflächig und ganz viel ermöglichen können durch diese Kirchensteuer, durch anderes und aber nicht mehr Volkskirche in der Form sein können in Zukunft. Ja, und das hat verschiedenste Aspekte oder verschiedenste Gründe. Und den Perspektivwechsel, dieses Vertrauen und sich nochmal bewusst werden, wohin wollen wir und mit was schaffen wir das und nicht erstmal gucken, was können wir nicht mehr und dann sich zurückziehen, sondern nach außen offen bleiben und wir haben eine unglaubliche Botschaft. Ich meine, bei jeder Beerdigung denke ich mir, krass, und ich kann jetzt da nicht einfach nur eine Biografie abhandeln und sagen, so, schön war's, um es jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen, sondern nein, es gibt einen weiter und wir haben eine Hoffnung und etwas, das trägt. Und ja, ich finde es unglaublich berührend und bewegend und wir müssen uns nicht verstecken, auch wenn es um Freiheit, wenn es um moralische Themen geht, wie gehen wir miteinander um? Also da haben wir ganz viel zu bieten und auch ganz viel unserer Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Also ja.
Da höre ich jetzt, glaube ich, zwei Aspekte raus. Der eine ist dieser Werteaspekt, dieses, wie gehen wir miteinander um, wie können wir einander auch auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Und aber zum anderen der christliche Aspekt der Auferstehung, die Hoffnung auf, dass es nach dem Tod weitergeht. Wie würdest du das formulieren, was da so der Kernpunkt ist, wenn du an deine Beerdigungen denkst, was du den Menschen mitgeben kannst?
Das eine ist, dass eine Beziehung, die Liebe, die man zu einem Menschen empfindet, nicht aufhört durch den Tod eben, dass das zum Beispiel auch für mich ganz stark ist. Wir sind Lebende und Tote getragen von Gott. Da ist eine Verbindung. Und auch wenn ich meine Mutter jetzt nicht mehr neben mir habe, dass sie da ist in dieser Liebe und in dieser Erinnerung und dass sie weiterlebt, dass es jetzt noch eine andere Form ist. Auch wenn ich glaube, das kann niemand, kein Pfarrer. Also vielleicht gibt es jemanden, der würde ich gerne das Gespräch, der weiß, wie der Himmel aussieht. Aber das ist einfach so, also das trägt mich auch selbst oft in diesen Gesprächen, dass diese Person nicht einfach nichts weg tot, sondern dass es eben ein Weiter gibt. Das ist so, was ich versuche zu vermitteln, zumindest in meinen Gesprächen. Und auch nochmal das Leben, das hier auf Erden vergangen ist, zu würdigen und nochmal zu sagen, in jedem ist noch so, also Bruchstücke und das gehört dazu, dass da Risse im Leben sind und dass da nicht immer alles toll war. Das ist dieser berühmte Satz zwischen Höhen und Tiefen. Es kommt in ganz vielen Biografien vor, aber dass es trotzdem gut ist und getragen von Gott und das eben auch was wir hier nicht mehr verbinden können, eben es jemanden gibt, der das alles weiß und kennt und die Person so wie sie war und ist annimmt. Und was war denn andere, die Wertefrage war das?
Oder wie die Wertefrage war, glaube ich, eher als Einleitung. Also ich finde, du hast das ganz toll formuliert und ich würde, glaube ich, noch hinzulegen, ich glaube, wenn man jemanden vermisst und jemand verstorben ist, ich glaube auch diese Erinnerung an die Person einfach wach zu halten. Absolut. Und zu sagen, die Person ist trotzdem Teil meines Lebens und ich erinnere mich an sie und vielleicht ist das auch ein Teil von diesem Weiterleben Gedanken. Das denke ich mir immer wieder, wenn ich mich zum Beispiel an meine Oma oder andere Menschen erinnere. Sie sind doch auch in uns immer wieder gegenwärtig.
Ja, genau. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich habe da einen war es ein Buch oder irgendwie, wo jemand erzählt hat, er fand es ganz schlimm, als ihm bei der Beerdigung seines Sohnes dauernd erzählt worden ist, er muss jetzt Abschied nehmen, weil für ihn so dieser Abschied, dieser Abbruch war. Und man muss nicht abbrechen. Also man muss nicht abschied, die Person, wie du sagst, in Erinnerung und in, ich sage das dann oft natürlich eher so in poetischen Worten im Herzen, aber sie ist noch da und diese, das trägt einen und diese Verbindung bleibt. Und das hängt für mich auch mit dem Glauben und Gott zusammen, ja.
Gibt es jetzt gerade vielleicht auch, wenn wir es über Gott und Glauben haben, einen Ort oder einen Moment, wo du sagst, da fühlst du dich Gott, dem Glauben, vielleicht auch gewissen christlichen Ritualen, evangelischen Menschen besonders verbunden oder wo du sagst, das ist sowas, da kannst du vielleicht auch selber immer wieder Kraft schöpfen?
Also mich haben durch meine Biografie oder meinen Werdegang ganz viele verschiedene Menschen im Glauben geprägt. Das waren meine Eltern natürlich, die auch so einen sehr liberalen Glauben auch gelebt haben und uns Kindern auch das. Sie sind immer wieder in Diskussionen gegangen, aber eben diese Freiheit mit. Und meine Ausbildungspfarrerin, die ganz verwurzelt war und diese Reflexion und eine Seelsorgerin durch und durch. Und das war auch ganz, und an die denke ich auch immer wieder gern zurück. Und dann mein Supervisor hieß es beim Lutherischen Weltbund, ein American Teacher, der aber, also ich war ein bisschen mit Vorbehalten, oh je, Amerikaner. Und total nur auf Emotionen und so. Aber das war der Wahnsinn, weil er das so authentisch, und von ihm nehme ich diese Authentizität mit, wenn du deinen Glauben eben authentisch lebst. Und er hat andere Worte gefunden für seine Auswahl wie ich, aber er hat einfach die Leute schon mal dadurch bewegt. Und weil du jetzt von Orten hast, also es sind so die Personen, die ich gerne, auch mit denen ich gerne ins Gespräch komme. Wenn ich hier in Krisen bin, schreibe ich manchmal denen noch. Aber so von den Orten her, ich habe tatsächlich überall, ich war in Maulbronn in der Schule im Seminar. Evangelische Theologie ist so ein Internat, wo ganz wenige kennen, aber also ja, es ist so für die Oberstufe oder Mittelstufe schon ab der 9. Klasse. Und Maulbronn ist ein Weltkulturerbe-Kloster. Da gibt es einen Gang, wo ich einfach, und das ist, glaube ich, das hat mich seitdem schon mitgeprägt, so diese Stille, Einsamkeit und sakrale Räume auch. Und dann, wir waren im Chorgestühl und im Dunkeln. Wir hatten einmal die Woche so eine Andacht. Und da standen wir in diesem Chorgestühl, wo sonst niemand rein darf, und das war dann dunkel, wurde immer dunkler, und wir hatten eine Kerze in der Hand, und einfach diesen Moment und sowas, also als Ritual, weißt du, Kerzen, Dunkelheit, diese Symbolik nehme ich immer wieder mit und gibt mir immer wieder Kraft. Und dann finde ich aber auch immer wieder in meinen Orten, wo ich wohne, in der Natur, also ich habe am Bodensee auch gelebt, das war der Spaziergang, ich musste raus, wenn ich irgendwie die Krise gekriegt haben, und das hat mich dann nochmal auch spirituell irgendwie, hat mir was gegeben draußen in der Natur, und am Bodensee ist es halt der See und die Stille, und ja, kann man sich so vorstellen.
Wunderschön.
Ja, am schönsten, wenn die Touris weg sind, also so im Herbst und so, aber es echt so auch nach dem Gottesdienst bin ich dann gern nochmal für ein Bierchen an den See gegangen, und in Genf war das ähnlich, gab es auch einen See, und jetzt hier ist es tatsächlich der Kiliansturm. Weil ich ja das Privileg habe, auf diesen Turm zu gehen, wann ich will. Und wenn man da oben steht und auf die Stadt runterschaut und dieses Gewusel unter einem, das hat schon was. Also ja, schön.
Heißt das, es ist für dich, Glauben spielt auch immer so ein bisschen diese Balance zwischen auf der einen Seite Stille, Zeit für dich, und dem Trubel, den Menschen, eine Rolle?
Ja. So, wenn ich denke, meine Probleme, alles ist schlimm und es kommt nochmal was top und dann soll ich mich da noch kümmern. Und dann das Ganze in Relation zu sehen und zu sehen, hey, das Leben um dich rum geht weiter, ganz egal, ob jetzt das oder das ist. Und ja, ich glaube, das tatsächlich trifft es ganz gut.
Cool. Jetzt haben wir so viele Geschichten auch von dir und deinen Auslandsaufenthalten gehört. Mega cool. Jetzt, was hat dich dann nach all der Zeit motiviert, wieder nach Heilbronn zu kommen?
Eine gute Frage. Nein, nein. Also tatsächlich, ich muss sagen, ich bin ja hier aufgewachsen und habe mir geschworen, ich komme nie wieder. Aber die Stadt hat sich verändert, und ich habe ja auch einfach nochmal eine zweite Chance gegeben, weil ich nach meiner Zeit in Genf musste ich noch ein Jahr irgendwo, bevor ich verbeamtet werde, bevor man quasi also richtig. Man ist schon vorher Pfarrer, aber man wird dann nochmal in einen anderen Status aufgenommen. Das heißt, ein Jahr musste man noch wo machen. Und meine Familie wohnt im Zabergäu, also Brackenheim, so in der Nähe, also familiäre. Und ich kannte Heilbronn, und ich habe gedacht, bevor ich jetzt irgendwo auf der Alp oder sonst wie neu anfange, komme ich hierher. Und Ich war echt positiv überrascht. Ich bin so herzlich willkommen, also von den Gemeinden und so, habe auch Kontakte auch mit dir und alles. Also ja, muss ich echt sagen, für mich hat Heilbronn nochmal eine andere Seite. Also ich fand es auch als Jugendliche gut, nur da war es halt die Bronx und man hat halt von der großen weiten Welt geträumt, gell? Und aber jetzt muss ich sagen, es macht sich viel. Also nicht nur mit IPAI und sonst was, sondern man bemüht sich, diese Stadt nochmal auch mit dem Interkulturellen den Schatz. Und da möchte ich auch Teil davon sein. Wir haben viele Diskussionen, viele Probleme sicher auch gesellschaftlich. Es gibt immer Größe. Wir haben die ganz Reichen, die auch zum Teil meine Gemeindemitglieder sind. Und ich habe aber hier als Innenstadtgemeinde auch die Leute wirklich auf der anderen Seite, die nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sie aus ihrer Wohnung geschmissen werden. Und also, die wird renoviert, aber dann können sie sich nicht mehr leisten. Und so diesen Zwiespalt und da mit zu agieren als Kirche und auch mit zu gestalten, gerade eben mit euch, mit dem Quartierszentrum, auch so dieses Thema, wie kommen wir interkulturell, interreligiös ins Gespräch. Und das ist auch ein Anliegen von mir, dass ich auch mittrage. Ich war über meine Zeit in Israel, also Jerusalem, der jüdisch-christliche Dialog lag mir schon immer nah, aber auch so im muslimisch-christlichen Dialog habe ich jetzt immer wieder auch Kontakte und gute Erfahrungen hier. Und jetzt gibt es einen Rat der Religion hoffentlich bald, also wir sind dran. Und lauter solche Sachen, ich finde es mega, da Teil davon sein zu können und bei dieser Entwicklung wirklich sich auch als Kirche bewusst und ökumenisch bewusst ins Gespräch zu bringen. Und da habe ich ganz tolle Anknüpfungspunkte gefunden.
Ja. Cool. Genau. Dann kann ich eigentlich nur sagen, schön, dass du heute da bist und dass du aber auch Heilbronn eine zweite Chance gegeben hast und immer noch gibst. Wir freuen uns auf viele Begegnungen. Und die allerletzte Frage, welcher heilige Moment, wir sind ja beim Holy Bronx Podcast, ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
In meinem ganzen Leben würde ich sagen, das ist schon besonders, also der Ostergottesdienst auf dem Mount Olive, also bei der in Jerusalem mit Sonnenaufgang über dem Toten Meer, Jericho. Das war tatsächlich so an, also wir mussten erst auf diesen Berg hoch und dann war das aber so eindrücklich. Ich glaube, das ist einer meiner heiligen Momente, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann gibt's noch ganz viele Begegnungen mit Menschen. Das ist immer wieder ein heiliger Moment, wenn man merkt, Leute öffnen sich und erzählen dir Dinge, die sie irgendwie sonst niemandem erzählen würden vielleicht und die sie dir anvertrauen und wissen, also bei dir ist es sicher. So, genau.
Schön, dann bedanke ich mich bei dir und sag auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.